NDR Info. Themen des Tages.
Vor dem Brandenburger Tor haben heute Frauen gegen die sich nur langsam schließende Lohnlücke zwischen den Geschlechtern in Deutschland demonstriert. Der Equal Pay Day ist ein Thema des Tages. Ich bin Markus Schubert. Guten Tag. Der Bundestag bestätigt die Verschärfung des europäischen Asylsystems. Pakistan erklärt Afghanistan den offenen Krieg. Die EU setzt das Freihandelsabkommen mit den Mercosur-Ländern vorläufig in Gang. Und wie wirkt sich der neue Warnstreik im Nahverkehr hier in Norddeutschland aus? Alles Themen der kommenden 25 Minuten. Der Gender Pay Gap ist kein Naturgesetz, sagt die Antidiskriminierungsbeauftragte des Bundes, Ferda Ataman, heute. Aber Frau sein stelle am Arbeitsplatz weiterhin einen Nachteil dar. Und Veränderungen dauern. Wenn das in diesem Tempo weitergeht, so Ataman wörtlich, besiedelt der Mensch erst den Mars, bevor Frauen gleiche Löhne bekommen. Wie es auf der Erde, konkret in Deutschland, aktuell mit der Bezahlung aussieht, beziffert Lars Hofmann.
Die Verdienstungleichheit zwischen Frauen und Männern ist unverändert groß. Frauen verdienen nach wie vor 16% weniger als Männer. Das hat das Statistische Bundesamt für das vergangene Jahr ausgerechnet. Hauptgrund für den Unterschied ist, dass Frauen im Schnitt 28 Stunden pro Woche einer bezahlten Arbeit nachgehen, Männer dagegen 34 Stunden. Ein Unterschied von fast 20%. Außerdem arbeiten Frauen häufiger in eher schlechter bezahlten Berufen, etwa der Pflege, im Erziehungsbereich oder dem Handel. Und sie haben mehr Auszeiten wegen Kinderbetreuung oder der Pflege von Angehörigen. Rechnet man das heraus, bleibt nach Angaben der Statistiker noch immer ein unerklärter Unterschied von 6%. Außerdem gehen nur knapp 74% der Frauen einer Erwerbsarbeit nach. Bei den Männern sind es mehr als 80%. Berücksichtigt man all diese Faktoren, sind die Unterschiede bei Bezahlung und Erwerbsbeteiligung zwischen Frauen und Männern in Bayern, Baden-Württemberg und Hessen mit rund 40% am größten. In Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt am geringsten.
Dass Frauen in diesem Jahr im Schnitt bis heute, bis zum 27. Februar, quasi umsonst arbeiten, um auf das Jahr gesehen auf das gleiche Gehalt wie Männer zu kommen, Stört das Gender Pay Gap die Männer eigentlich nicht? Vielen Männern scheint diese Ungerechtigkeit aber gar nicht wirklich bewusst zu sein. NDR-Reporter Moritz Olsen hat darüber mit Christoph May gesprochen. Der ist Dozent und Berater zum Thema Männlichkeit.
Berechnungen des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung zeigen, bis zu 14.300 Euro im Jahr bekommen Frauen im Norden weniger als Männer. Und das bei gleicher Qualifikation. Christoph May hat das Institut für kritische Männerforschung gegründet und gibt Seminare in Unternehmen. Beim Thema Gleichberechtigung und gleiche Bezahlung blocken viele Männer seiner Erfahrung nach erstmal ab.
Naja, die große Herausforderung ist tatsächlich, diese Abwehrstrategien, diese unbewussten und bewussten männlichen Abwehrstrategien, die in den Gesprächen immer wieder auftauchen, diese männlichen Gesprächsdynamiken, möglichst dann zu erkennen, wenn sie passieren und dann so darauf zu reagieren, dass die Männer nicht beleidigt sind, nicht in diese Abwehr gehen.
Unsere nicht repräsentative NDR-Umfrage hat ergeben, dass fast 30% der befragten Frauen sich bei Gehaltsverhandlungen benachteiligt fühlen. Wie man das ändern kann? Christoph May hat da einen ganz einfachen Vorschlag.
Das Wichtigste wäre, wenn Männer ihre Gehälter offenlegen und Transparenz einfordern und wenn sie dann bemerken, dass ihre Kolleginnen, die bei der gleichen Arbeit viel weniger Geld bekommen, dass die Männer sich hier vor allem engagieren und dann entweder auf ihr überschüssiges Gehalt verzichten oder das zumindest aber das vor allem ansprechen und es zum Thema machen. Männer sollten erstmal in die Gleichstellungsarbeit gehen und fragen, was kann ich hier tun? Was ist hier meine Aufgabe?
Ein weiteres Ergebnis der NDR-Umfrage: Viele der Befragten wollen mehr Transparenz bei den Gehältern und wünschen sich dafür gesetzliche Vorgaben.
Moritz Olsen berichtete aus Kiel. Über das Geschlechtergap bei der Bezahlung habe ich mit Henrike von Platen gesprochen. Die Wirtschaftsinformatikerin und Unternehmensberaterin leitet das Fair Pay Innovation Lab in Berlin. Gibt es noch verbreitet schlechteres Gehalt bei gleichen Tätigkeiten oder wählen Frauen, womöglich vor allem aus Neigung, Jobs im Bildungs- oder Sozialbereich oder im Journalismus, wo man halt von Haus aus keine Asche macht?
Ja, gute Frage. Ich denke mir, es gibt Männer wie Frauen, die schlechter bezahlte Berufe wählen. Das ist ja durchaus der Fall. Leider gibt es überhaupt diese schlechter bezahlten Berufe, also diese Unterscheidung, dass nur weil etwas von mehr von Frauen gewählt wird, ist das schlechter bezahlt, die könnte ja auch mal langsam historisch wertvoll werden, statt immer noch aktuell. Und ja, es gibt es tatsächlich immer noch. Also wir finden immer noch bei Unternehmen, wenn wir eben die Daten ja auch über die Zertifizierung sehen und die Analysen sehen, dass es diese Unterschiede auch noch auf gleicher Ebene mit gleichen Jobs, also nicht nur die gleichwertige, sondern auch gleiche Jobs sind durchaus nicht immer gleich bezahlt. Also innerhalb eines Unternehmens.
Und ist die Transparenz in Unternehmen jetzt in der Praxis besser geworden? Also weiß Frau, was Mann verdient und kann fragen, warum bekomme ich nicht dasselbe? 2017 gab es dafür ein Entgelttransparenzgesetz. Ist das ein Tiger mit Biss oder zahnlos?
Naja, der Knackpunkt ist, dass die Frage nicht so häufig gestellt wird, dass es wenige Frauen gibt, die dann im Zweifel den Schritt der Klage gehen. Das heißt also, dadurch kommt man da nicht so richtig voran. Ich denke schon, dass das bewegt hat. Allerdings rede ich natürlich auch immer so ein bisschen aus meiner Blase der Guten. Also ich sehe ja mehr die, wo es funktioniert. Und da ist das durchaus so, dass das Entgelttransparenzgesetz diese Wirkung, dass da ein bisschen was in Bewegung kommt, hat. Und jetzt mit der neuen EU-Transparenzdirektive, die da kommt, gibt eben noch mal so einen Druck. Aber wir sind leider immer noch nicht fertig. Also ich habe schon vor Jahren gesagt, wir sind übermorgen fertig. Irgendwie, ich werde meinen Glauben daran nicht verlieren. Nein, es kann schneller gehen und es hilft alles. Aber es ist wirklich sehr, sehr zäh. Vor allem, weil wenn ich als Frau diese Frage stelle, dann bin ich ja auch gleich immer wieder in dieser Meckerecke und komme da nicht mehr raus. Also das ist nicht förderlich. Also dieser Schritt hinzu von Haus aus mehr Transparenz seitens der Unternehmen, das ist tatsächlich der, der aus meiner Sicht zu einer schnelleren Wirkung auch führt.
Was ist mit der Teilzeitfalle, aus der Frauen schlecht herauskommen, wenn sie erst Schwangerschaft, dann den größeren Teil der Elternzeit, dann Teilzeit mit Care-Arbeit zu Hause absolvieren und man dann später durchrechnet, wenn jetzt der Mann eine Runde reduziert, endlich, dann geht das auf Kante genähte Familienbudget nicht mehr auf.
Ja, das ist das Problem der Lücke. Das ist überhaupt ja eins der Dinge, die man lange nicht verstehen wollte, dass letzten Endes ja diese Entscheidung, ich gehe raus, auch mit dem Gehalt zu tun hat und dass die vielen Männer, die gerne auch zu Hause bleiben würden und das jetzt teilweise mehr machen, das dann eben wieder doch vielleicht nicht so aktiv tun, weil sie das höhere Gehalt haben. Und das passiert eben auch in Familien, wo beide einen ähnlichen Job haben, jetzt nicht der eine Besserverdiener oder Besserverdienerin zwingend sein muss, sondern eben auch in ähnlichen Bereichen. Und diese Falle existiert und es wird besser, es klingt jetzt irgendwie so wie durch die Mühlen gekaut, jedes Jahr wieder das Gleiche. Wenn wir als Gesellschaft und Unternehmen nicht davon wegkommen, dass wir das schlechter bewerten, nur weil jemand weniger Zeit arbeitet, dann ändert es sich halt leider auch viel zu langsam. Man kann nicht erwarten, dass die Menschen alle sich jetzt verändern, sondern wir sind ja jetzt nach Pandemie noch an vielen Stellen flexibler geworden, denkt man. Ne? Es geht aber auch wieder teils zurück in die falsche Richtung. Und ich glaube, dass dieses darauf bauen, dass wenn ich jemanden zur Verfügung habe als Personal, 20, 30, 40 Stunden, dann ist das okay, egal was. Also dieser Gedanke hinzu, ich bewerte die tatsächliche Zeit und nicht jetzt nur, dass du immer für mich da bist oder nur manchmal, ne? Sondern das, was tatsächlich hinten rauskommt.
Gibt es Leuchttürme, also Unternehmen, die den Schuss irgendwann gehört haben und die Dinge aus Eigensinn zum Besseren gewandelt haben?
Ja, na klar, das ist ja meine Blase der Guten, könnte man sagen. Ne? Das ist so das, wo ich sage, okay, wenn wir in der Zertifizierung uns schauen, wir haben jetzt Siemens Energy zertifiziert oder auch Henkel, also so um ein paar große zu nennen, aber auch QIAGEN, Fives, also ich hätte da eine ganz lange Liste an Namen, die Deutsche Börse ist zertifiziert, die BMWs und Co's, also da sind schon einige dabei, aber es ist natürlich ein Bruchteil. Also wenn ich von rund 130 Unternehmen spreche, die wir so sehen, die auf alle auf dem richtigen Weg sind, deswegen aber auch noch nicht zwingend alle fertig sind und wirklich fair bezahlen, muss man auch dazu sagen. Also die zeigen sich ja auch, wenn sie anfangen schon. Dann bin ich da zuversichtlich und sehe, dass es funktioniert. Ich sehe, dass Unternehmen das wollen immer wieder, immer mehr. Wenn man die Zahlen allerdings natürlich vergleicht mit der Anzahl an Unternehmen, die es auf dieser Welt oder in diesem Land gibt, dann ist das ein Tröpfchen auf einen heißen Stein. Aber ich sehe auch, dass es sich beschleunigt. Also je mehr das sind, je mehr sozusagen man dieses Gefühl hat, oh, die machen das, dann muss ich auch. Also wir haben jetzt Lidl in Deutschland zum Beispiel als Fairplay Leader höchste Stufe ausgezeichnet im letzten Jahr. Jetzt ist nur noch die Frage, ja gut, möchte jetzt Aldi auch zeigen, dass sie genauso gut sind oder nicht? Also dieser Wettbewerb in Bezug auf faire Bezahlung, den kann ich erkennen. Und das ist positiv.
sagt die Wirtschaftsinformatikerin Henrike von Platen. Über Geld spricht man, heißt ihr Buch zum Thema. Die Europäische Union verschärft seit einiger Zeit an mehreren Stellen das gemeinsame EU-Asylsystem. Auch das führt zu sinkenden Zugangszahlen und Verfahren, was sich die aktuelle Regierung hier in Deutschland gerne auf die Fahnen schreibt. Heute galt es im Bundestag, diese Verschärfungen in nationales Recht und in nationale Praxis zu übernehmen. Die Regierungskoalition will das tun und hatte also eine Mehrheit. Aber keine extra Breite, denn Grüne und Linke sagten Nein. Und auch die AfD, sie fürchtet wohl um ihr Dauerthema. Dietrich Karl Meurer fasst Beschlüsse und Debatte zusammen.
Ausgesprochen scharf und hitzig verläuft die abschließende Debatte um das wohl wichtigste migrationspolitische Vorhaben dieser Tage. Noch einmal werben die Sprecherinnen und Sprecher von Union und SPD um Zustimmung.
Mit der heutigen Entscheidung schärfen und härten wir die Migrationspolitik,
sagt Bundesinnenminister Alexander Dobrindt. Der CSU-Politiker spricht von einem Signal nach Europa.
Was wir auf nationaler Ebene mit Kontrolle, Kurs und klarer Kante vorangetrieben haben, setzen wir jetzt auf europäischer Ebene mit Kooperation, Konsequenz und Klarheit weiter fort.
Die Reform des gemeinsamen europäischen Asylsystems GEAS haben die EU-Mitglieder 2024 nach langem Ringen beschlossen. Anlass war die hohe Zahl von Asylsuchenden und ein Dublin-System, das häufig nicht verlässlich funktionierte. Kern von GEAS sind Asylverfahren an den EU-Außengrenzen. Menschen mit geringen Schutzchancen sollen dort bleiben, bis über ihren Antrag entschieden ist. Ziel sind schnellere Verfahren und konsequentere Rückführungen. Deutschland muss die Vorgaben an seinen Schengen-Außengrenzen, an Flug- und Seehäfen umsetzen. Auf den europäischen Charakter der Regelung verweist Sonja Eichwede von der SPD.
Es ist eine so große Frage, dass es wichtig ist, dass wir wissen, dass wir sie gemeinsam in Europa lösen müssen, dass sie nicht nationalstaatlich gelöst werden kann. Deshalb ist es so wichtig, dass wir hier heute das neue gemeinsame europäische Asylsystem umsetzen für Deutschland.
Eichwede verweist auch auf die Möglichkeit, dass Asylsuchende mit Bleibeperspektive künftig bereits nach 3 Monaten eine Arbeit aufnehmen dürfen. Sie spricht von hohen Standards und geordneten Verfahren. Ein ganz anderes Bild zeichnet in der emotional geführten Debatte ein Teil der Opposition. Von einem historischen Einschnitt spricht etwa Grünen-Politiker Lukas Benner.
Es ist ein Paradigmenwechsel. Es ist die größte Asylrechtsverschärfung seit 1993.
Der Grüne kritisiert etwa die Möglichkeit, dass die Bundesländer besondere Zentren einrichten können, in denen die Bewegungsfreiheit von Personen eingeschränkt wird, für deren Verfahren ein anderer EU-Staat zuständig ist.
Sie haben jeden Ermessensspielraum genutzt, um noch mehr Härte in dieses Gesetz zu bringen.
Selbst Kinder könnten unter bestimmten Voraussetzungen inhaftiert werden. Hier setzt auch Clara Bünger von der Partei Die Linke an.
Haft kann nie, wirklich nie, dem Wohl eines Kindes dienen.
Dagegen wertet die AfD die Asylreform als Versuch in die richtige Richtung. Aber, so betont der Abgeordnete Maximilian Krah, die Regeln kämen zu spät und gingen nicht weit genug.
Wenn Sie glauben, dass Sie mit der GEAS und dem Umsetzungsgesetz diese Mutter aller Probleme zu einer Lösung bringen, dann irren Sie sich. Die GEAS ist too little, too late.
Nach dem Bundestagsbeschluss beschäftigt sich noch der Bundesrat mit der Asylreform, wobei nur eins der Gesetze zustimmungspflichtig ist.
Eine böse Überraschung war das, sagt Frankreichs Präsident Macron, kurz nachdem die EU-Kommission bekannt gegeben hat, dass sie das Freihandelsabkommen mit den Mercosur-Staaten vorläufig in Kraft setzt, nachdem die Parlamente Argentiniens und Uruguays dem Abkommen gestern zustimmten. In der EU steht noch ein Gutachten des Europäischen Gerichtshofes aus, das das Europäische Parlament mit Mehrheit angefordert hat, ehe es ratifizieren will und kann. Jean-Marie Magro berichtet aus Brüssel.
Good morning.
Als Ursula von der Leyen am Vormittag vor die Presse tritt, verkündet sie eine folgenschwere Entscheidung. Am Donnerstag hatten Uruguay und Argentinien das Mercosur-Abkommen angenommen.
The Commission will now proceed with provisional application.
Nun werde die Europäische Kommission den Handelsteil des Abkommens, das eine Freihandelszone für über 700 Millionen Menschen schafft, vorläufig anwenden, kündigt die Kommissionspräsidentin an. Brasilien möchte den Vertrag ebenfalls in den kommenden Tagen ratifizieren. So auch Paraguay.
I've said before, when they are ready, We are ready.
Wenn die anderen bereit sind, sei man es auch, sagt von der Leyen. Man verliert leicht den Überblick beim Thema Mercosur. Das Abkommen ist schon unterschrieben, muss aber noch vom EU-Parlament angenommen werden. Das entschied aber mit einer sehr knappen Mehrheit, den Vertrag noch einmal prüfen zu lassen, vom Europäischen Gerichtshof. In dieser Zeit kann das Parlament den Vertrag nicht annehmen. Das heißt, die Kommission wendet, obwohl das Parlament dem Vertrag noch nicht zugestimmt hat, das Handelsabkommen an. Einige Parlamentarier finden diesen Schritt gerechtfertigt. Zum Beispiel der Vorsitzende des Handelsausschusses, Bernd Lange. Denn man müsse
die Chance beim Schopfe nehmen, zumal wir ja in einer geopolitischen Situation sind, wo andere eine regelbasierte Zusammenarbeit brechen wollen.
So der SPD-Politiker Lange. Die Verzögerung durch die Überweisung des Vertrags an den Europäischen Gerichtshof kam durch eine unübliche Mehrheit zustande. Rechts- und Linksaußen stimmten damals dafür, französische und polnische Abgeordnete, aber zum Beispiel auch einige deutsche Grüne. Die Sprecherin für Handelsfragen, Anna Cavazzini, sagt heute:
Ich begrüße, dass die Kommission das Mercosur-Abkommen jetzt vorläufig anwenden wird. Das war immer auch unsere Rechtsauffassung, dass es einen rechtlichen Check gibt durch den Europäischen Gerichtshof, aber dass gleichzeitig die Anwendung erfolgen kann.
Auch der CSU-Politiker und Chef der Europäischen Volkspartei, Manfred Weber, ist zufrieden. Mercosur bedeute neue Exportmärkte, weil Zölle wegfallen, zum Beispiel für deutsche Autobauer. Das Abkommen vorläufig anzuwenden, würde auch den skeptischen Landwirten zeigen, dass die EU es mit ihrem Schutz ernst meint.
Weil wir jetzt bereits die Schutzmechanismen für unsere Landwirte aktivieren und damit auch sicherstellen, dass es hier zu keinen massiven negativen Auswirkungen für unsere Bauern kommt.
Aber die Entscheidung der Kommission stößt nicht überall auf Gegenliebe, etwa in Paris.
Pour la France, c'est une surprise et une mauvaise surprise.
Frankreichs Präsident Macron, getrieben durch Proteste der heimischen Landwirte, sagt, der Schritt sei eine schlechte Überraschung für Frankreich. Noch deutlicher formuliert es der Vorsitzende des extrem rechten Rassemblement National, Jordan Bardella. Von der Leyens Entscheidung sei, so schreibt der Vorsitzende der Patriotenfraktion im EU-Parlament auf X,
ein Gewaltstreich gegen das Europäische Parlament, das für die Anrufung des Europäischen Gerichtshofs gestimmt hat. Ein Gewaltstreich gegen Frankreich. Ein Gewaltstreich gegen unsere Landwirte und eine große Mehrheit der Franzosen.
Ab wann Mercosur angewendet werden kann, steht noch nicht fest. Uruguay als erstes Land, das den Vertrag angenommen hat, und die EU-Kommission müssen sogenannte diplomatische Noten austauschen, in denen sie sich zum Schritt bereit erklären. Wenn das noch heute oder morgen passiert, könnte das Handelsabkommen schon im April in Kraft treten. Wenn nicht, dann ab dem 1. Mai.
Pakistan und Afghanistan sind im Krieg. Pakistan hat Ziele in Afghanistan bombardiert und der Taliban-Regierung den so wörtlich offenen Krieg erklärt. Hintergrund sind Terroranschläge der pakistanischen Taliban. Die Regierung in Islamabad sieht in den afghanischen Machthabern die Drahtzieher. Gibt es einen Ausweg aus der Eskalation?
Rauchschwaden steigen über den Bergen nahe Tochram auf, unweit der afghanischen Grenze, während Artilleriebeschuss zu hören ist. Einige Dorfbewohner versammeln sich und filmen das Geschehen mit ihren Handys. Die Kämpfe zwischen den Taliban und dem pakistanischen Militär finden quasi vor ihren Augen statt. Ein Bewohner berichtete der Nachrichtenagentur AFP: Man sieht, dass von hier Granaten abgefeuert werden. Auf beiden Seiten sollte es Frieden und Versöhnung geben, denn die Menschen leiden sehr. In der Nacht hatten Pakistans Streitkräfte Ziele in mehreren afghanischen Städten angegriffen, darunter auch die Hauptstadt Kabul. Augenzeugen, unter ihnen dieser Mann, berichteten von Explosionen. Wir alle schliefen, als das Flugzeug sehr tief kam. Als ich das Geräusch hörte, stand ich auf und sah, wie das Flugzeug absank und zwei Bomben abwarf. Dann stieg es wieder auf. Es war gegen 2 Uhr morgens. Wir alle rannten die Treppe hinunter. Pakistan erklärte, es habe sich um Raketenangriffe auf Posten, Hauptquartiere und Munitionsdepots der Taliban gehandelt. Verteidigungsminister Khawaja Shah Asif sagte, sein Land befinde sich nun in einem offenen Krieg mit Afghanistan. Die Taliban meldeten erfolgreiche Drohnenangriffe auf Militärziele in Pakistan, erstmals auch im Landesinneren. Die Regierung in Islamabad erklärte dagegen, sämtliche Drohnen seien abgefangen worden. Die Angriffe stellen eine weitere Eskalation des seit Jahren schwelenden Konflikts zwischen den beiden Nachbarländern dar. Der pakistanische Militärsprecher Ahmed Sharif Chaudhry erklärte, die Operation wird fortgesetzt und erfolgt unter den Anweisungen des pakistanischen Premierministers der zivilen Führung. Wir erreichen das, was wir wollen, und das Taliban-Regime in Afghanistan muss eine Entscheidung treffen. Es liegt an ihnen, das ist schon lange klar. Hintergrund: Die Beziehungen zwischen beiden Ländern hatten sich in den vergangenen Monaten massiv verschlechtert. Die pakistanische Regierung wirft den in Afghanistan herrschenden Taliban immer wieder vor, Terroristen Unterschlupf zu gewähren, die dann Anschläge in Pakistan verüben. Kabul weist dies zurück. Pakistans Sicherheitsprobleme seien eine interne Angelegenheit, heißt es. Taliban-Sprecher Zabihullah Mujahid verteidigte die jüngsten Angriffe. Pakistans Armee habe Afghanistan zuvor wiederholt unter Vorwänden angegriffen. Dabei seien Zivilisten getötet worden. Heute Morgen haben unsere Luftstreitkräfte Islamabad angegriffen. Das zeigt, dass wir in der Lage sind, jeden, der Unrecht begeht, mit der angemessenen Reaktion des Islams zu treffen. Afghanistan habe die Kraft, den Krieg fortzuführen. Er sagte aber auch, Kabul wolle weiterhin, dass der Konflikt durch Dialog gelöst wird. Auch die Bundesregierung rief Afghanistan und Pakistan zur Deeskalation auf. Der an beide Länder grenzende Iran bot sich als Vermittler an. Ähnliche Angebote gab es auch aus China und Russland. Auch die Türkei, Saudi-Arabien und Katar sollen sich eingeschaltet haben.
Franziska Amler berichtete aus dem Studio Neu-Delhi. In weiten Teilen Norddeutschlands stehen heute Busse und U-Bahnen wegen eines Warnstreiks still. Genauso wie die Verhandlungen zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften, die sich auch nach mehreren Gesprächsrunden bisher nicht auf einen neuen Tarif einigen können. Achim Gutzeit aus unserer Norddeutschland-Redaktion, wo wird denn was bestreikt?
Streik gibt's eigentlich überall, nur in Niedersachsen nicht. Dort herrscht noch Friedenspflicht bis Ende März. Also der aktuelle Tarifvertrag läuft noch und dementsprechend darf es keine Arbeitskampfmaßnahmen geben. Das ist in den anderen norddeutschen Ländern anders. Da hat es ja bereits mehrere erfolglose Gesprächsrunden gegeben und jetzt macht die Gewerkschaft Verdi ernst. In Hamburg fahren bis Sonntag früh 3 Uhr keine U-Bahnen und Busse, die S-Bahn aber schon. In Schleswig-Holstein bleiben die Stadtbusse in Kiel, Lübeck, Neumünster und Flensburg im Depot, aber nur bis morgen früh, dann soll es planmäßig weitergehen. Und das Gleiche gilt für Mecklenburg-Vorpommern mit Ausnahme von Rostock. Dort soll am 9. März gestreikt werden. Und am längsten dauert es übrigens in Bremen. Da stehen Busse und Bahnen der Bremer Straßenbahn AG bis Montag früh 3 Uhr still.
Und Alternativen oder Notfahrpläne gibt es nicht?
Zumindest nicht flächendeckend. Die Hochbahn in Hamburg zum Beispiel will nach Lage entscheiden, ob einzelne Fahrten stattfinden. In Hamburg und Schwerin zum Beispiel fahren auch die Schulbusse. Auch ansonsten gibt es vor allem dort Ausnahmen, wo die Deutsche Bahn am Nahverkehr beteiligt ist, denn die wird nicht bestreikt. In Schleswig-Holstein fahren also die Busse der DB-Tochter Autokraft, der Verkehrsbetriebe im Kreis Plön und auch Regionalzüge halten an verschiedenen Stellen in Stadtgebieten. Summa summarum, also für viele Menschen eine starke Belastung. Zumindest in Hamburg gab es aber bei dieser Umfrage von NDR 90,3 eher Verständnis.
Nerven tut es einen schon. Ich kann natürlich verstehen, warum es den Streik gibt. Deswegen nervt es mich eigentlich gar nicht so sehr, wie es vielleicht normalerweise würde. Und es geht eigentlich. Vertritt man sich ein bisschen mehr die Beine am Morgen. Es geht.
Also ich kann da nichts sagen. Mein Vater arbeitet selber bei der Hochbahn. Dem ist es tatsächlich auch sehr nervig, dass jetzt die ganze Zeit gestreikt wird. Ja, aber Verständnis hat man für jeden. Die wollen ja auch irgendwie mehr Geld.
Ich verstehe das. Ich glaube, ich würde es genauso machen aus der Perspektive.
Und wie bereits angesprochen, kommen wir zum Geld. Worum geht es?
Ja, in Schleswig-Holstein fordert die Gewerkschaft für die rund 1500 betroffenen Busfahrer kürzere Wochen- und Schichtzeiten, längere Ruhepausen sowie höhere Zuschläge für Nacht- und Wochenendarbeit. Konkreter in Hamburg, dort sollen es 7,5% mehr Lohn im Monat sein als bislang. Sascha Behring von Verdi Nord in Schwerin sagte, die Forderung von 35 Wochenstunden statt 39, die bleibe.
Und wir denken, mit der Arbeitszeitreduzierung und den Zuschlägen werden wir die Attraktivität steigern.
Und Carola Freier vom Kommunalen Arbeitgeberverband in Mecklenburg-Vorpommern sieht das natürlich entsprechend kritisch. Sie befürchtet nicht nur, dass dadurch ganze Buslinien wegfallen könnten.
Die Reduzierung der Wochenarbeitszeit kostet auch ziemlich viel Geld. Also 30 Minuten machen 1,3% aus.
Die Arbeitgeber sagen, eine Reduzierung von 35 Wochen Arbeitsstunden entspreche einem Verlust von über 25 Arbeitstagen je Beschäftigten pro Jahr. Und Verdi sagt, es gibt einen Mangel bei Bus- und S-Bahn- und U-Bahn-Fahrern. Die Arbeit muss attraktiver werden.
Die Warnstreiks bei den kommunalen Verkehrsbetrieben im Norden. Achim Gutzeit mit einem Überblick am Ende der NDR Info. Themen des Tages am Freitag.